Jeder verstehen? Wunderbar. Thema ist heute Benutzertracking im Internet. Was für Spuren hinterlässt der Browser, beziehungsweise was für Möglichkeiten gibt es für Webseiten, die Besucher über den Browser zu identifizieren, bei einem Besuch quasi wieder zu reidentifizieren oder halt möglicherweise eben auch zu tracken. Das funktioniert wunderbar. Das ist einfach nur für die Slides. Kontext habe ich gerade gesagt. Vielmehr, denke ich, brauche ich da auch nicht zu sagen. Das sollte eigentlich bei so einer Konferenz eben klar sein. Bei den Verfahren, da habe ich so grob aufgeteilt in etabliert. Also Cookies ist etabliert. Aufkommt, also was wird halt so ab und zu schon mal gemacht. Und was sind ganz obskure Verfahren, die sich eigentlich auch eignen könnten, aber in der Praxis von der Handhabung oder von der Unterstützung her, wie das bei Browsern quasi sich verhält, einfach nicht ganz so praktisch sind. Und dann noch einen kleinen Ausblick auf, was möglicherweise sich im Umfeld da noch so tut. Dann, genau, das Licht, achso. Genau, also Cookies ist ja sozusagen die ursprüngliche Form zur Wiedererkennung. Ein Cookie ist letztendlich einfach nur ein Datensatz, der vom Webserver an einen Browser geliefert wird und dieser Browser liefert diesen Datensatz bei jedem Request an den Server zurück. Und so kann der Server halt wissen, dass der Request von einer bestimmten Browser bzw. Benutzer, wie auch immer, kam. Das ist aber, glaube ich, allgemein bekannt. Was als erstes vielleicht weniger bekannt sind Flash-LSOs, Local Shared Objects. Das sind sogenannte Flash-Cookies. Das ist im Grunde vergleichbar tatsächlich mit den HTTP-Cookies, im Sinne von, dass es halt eben ein Persistenzmechanismus ist, der verwendet wird, eben um Benutzerdaten zu speichern, sei es wirklich fachlicher Natur, was weiß ich, irgendwelche Objekte, die ich in den Warenkorb gelegt habe, ein Flash-Spiel, das gespeicherte Spielzustand etc. Im Gegensatz zu den HTTP-Cookies werden die aber eben nicht automatisch an den Server geliefert, sondern das ist halt eine Flash-API eigentlich, also eine Persistenzschicht für Flash-Anwendungen. Und standardmäßig mit dem Standard-Flash-Player sind, glaube ich, 5 Megabyte oder so, die man da standardmäßig persistieren kann. Also es ist nicht so wie ein Cookie, wo man sagt, das muss halt viel transportiert werden über das Netzwerk, was, glaube ich, ein Limit von 2K hat, kommt man damit halt eben deutlich größere Datenmengen speichern. Und interessant ist bei den Flash-Cookies noch, dass die nicht Teil des Browsers sind, diese gespeicherten Daten, wie ja ein Cookie Teil des Browsers selber ist, sondern die werden halt eben von der Flash-Runtime gespeichert, verwaltet und zwar im Benutzerverzeichnis unter Unix, halt, also Linux halt irgendwo unter .macromedia / irgendwas. Und unter Windows halt irgendwo im Benutzerprofilordner, unter Updata, wie auch immer. Der Effekt, der dabei entsteht, ist, dass das halt eben dann Daten sind, die browserübergreifend wirken. Das heißt, wenn ich einmal meinen Firefox mit einem Flash-Plugin habe und einen Internet Explorer mit einem Flash-Plugin, dann können die Daten, die ich während meiner Benutzung mit dem Internet Explorer quasi dort ansammle, auch tatsächlich von dem Firefox mit der Flash-Engine ausgelesen werden. Die Dateien selber haben eine Dateiendung SOL. Wenn man, sage ich mal, in seinem Home-Verzeichnis einfach mal danach sucht, dann wird man möglicherweise welche finden. Ein anderes Verfahren, was im Gegensatz zu der Flash-Variante keine, sage ich mal, Produkteigenschaft ist, weil, also Flash ist ja letztendlich einfach nur ein Produkt von der Firma, ohne halt, sage ich mal, in dem Sinne ein Standard zu sein, ist der Web-Storage. Web-Storage selber ist tatsächlich ein Standard vom W3C, war früher tatsächlich mal für HTML5 gedacht, wurde dann aber ausgegliedert und bietet tatsächlich die Möglichkeit, für HTML-Dokumente Daten zu persistieren. Das heißt, wenn ich meine Webseite aufrufe und da oder wenn ich einen Browser habe, der halt eben diese Schnittstelle unterstützt, was eigentlich alle aktuellen Browser tun, dann kann diese Seite Daten persistieren. Die werden dann in einem vom Browser verwalteten Bereich ausgeliefert. Ich meine, bei Firefox wäre das eine SQL-Datenbank. Und die Daten können zum Beispiel per JavaScript abgefragt werden. Das heißt, es gibt eine Schnittstelle hier unten, wo man halt einfach per JavaScript Werte auslesen und zuweisen kann. Die Verwendung kann man oder die Gültigkeitsdauer kann man auf zwei Wegen definieren. Einmal für die Session, das heißt, die Daten werden vorgehalten, bis dass ich wirklich dann mein Fenster zumache, oder halt eben persistent, ohne Ablaufdatum. Das sind dann eben einmal Session Storage, ist die Schnittstelle für die Session-Daten, und Local Storage ist das für die persistenten Daten. Beim Firefox kann man halt eben einfach durch Löschen der SQL-Leitdatenbank oder durch tatsächliches Öffnen der SQL-Leitdatenbank mit dem SQLite-Command-Tool kann man diese Werte betrachten, modifizieren, einzelne Records rauslöschen. Im Grunde sollte eigentlich bis jetzt nicht allzu viel damit passieren. Also die Unterstützung, für was für Szenarien man dieses Web-Storage verwendet, ist noch relativ gering, wird aber sicherlich in Zukunft zunehmen. Und der Name, also Web-Storage, ist auch ein bisschen irreführend, weil er ja eigentlich suggeriert, dass die Daten im Web gespeichert werden. Früher nannte man das halt ganze DOM-Storage, davon ableiten, dass halt so eine Webseite aus so einem DOM-Modul, nicht DOM-Modul, aus so einer DOM-Struktur besteht, also Document Object Model, glaube ich. Und diese Daten sind halt quasi mit dieser Webseite, mit dieser Struktur assoziiert. Das heißt also, wenn wir jetzt allein schon die Cookies nehmen, also die ganz normalen HTTP-Cookies, und die löschen, dann hätte man je nachdem möglicherweise diese Daten, diese Web-Storage-Daten noch nicht gelöscht. Beim Firefox ist es aber tatsächlich so, dass die dann mitgelöscht werden. Beim Internet Explorer muss man explizit sagen, alle Daten löschen, dass die rausgeschmissen werden. Oder halt da die .dat finden, wie auch immer sie im Dateisystem dann abgespeichert ist. HTTP-E-Tag ist ein Verfahren, was eigentlich im Gegensatz zu den anderen Verfahren gar nicht für so Persistenz oder für Datenpersistenzmechanismen gedacht war, sich aber dafür missbrauchen lässt. HTTP-E-Tag ist ein HTTP-Header, das heißt also ein Header, der zwischen dem Browser und dem Server kommuniziert wird, und der ist eigentlich für die Validitätsprüfung beim Caching zuständig. Wenn man sich jetzt früher um Caching im Webserverumfeld geguckt hat, dann hat man halt gesagt, okay, ich habe hier eine Seite, die hat einen statischen Inhalt und die ist erstmal so valide gültig. Und wenn ein Client sagt, ich habe diese Seite schon mal gehabt, ich habe die gecached, dann kann er über einen HTTP-Header den Server fragen, ob diese Version immer noch gültig ist. Und das basierte dann auf Basis eines Zeitstempels. Jetzt ist aber natürlich mit der Verkomplizierung von Webseiten, wo viele Inhalte zusammengefügt werden, kann man das nicht mehr so generell sagen, dass man sagt, okay, ich habe einen Zeitstempel von vor 5 Minuten, ist der Inhalt immer noch aktuell, weil sich halt verschiedene Datenquellen aggregieren können etc. Also hat man gesagt, wir brauchen ein Modell, um eben nicht mehr zeitstempelbasierend Caching, Validitätsprüfung machen zu können. Das ist dieses E-Tag. Und der Grund, weshalb sich dieses E-Tag für Tracking missbrauchen lässt, ist, dass das E-Tag die Dateninhalt, das ist nicht spezifiziert. Das heißt, ein Server kann einen HTTP-E-Tag-Header schicken und kann da irgendwas reinschreiben. Im Grunde war es so gedacht, dass man dort einen Hashwert von der Ressource reinschreibt, also MD5-Summe oder was auch immer, und dass dann halt eben der Client sagt, ich habe diese Ressource schon mal bekommen und damals oder und diese Ressource hat den E-Tag-Wert 4711. Wenn 4711 sozusagen der Hash-Wert wäre, dann könnte der Server sagen, jawohl, die ist immer noch gültig. Jetzt lässt sich aber dieses Feld dann dadurch, dass es halt eben frei bestimmbar ist, natürlich auch missbrauchen. Man kann nämlich zum Beispiel da eine Benutzer-ID reinschreiben. Wenn ich also das erste Mal auf eine Webseite gehe, dann könnte mir der Server sagen, okay, du bist jetzt der Benutzer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jedes Mal, wenn der Benutzer diese Ressource anfordert, würde er dem Webserver mitteilen, also ich habe den E-Tag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und darüber kann der Webserver letztendlich wieder die Assoziation von diesem Request zu dem entsprechenden Benutzer machen. Das ist also ein Verfahren, was so missbraucht werden könnte. Im täglichen Einsatz findet sich das aber eigentlich nicht wieder, weil das ist auch ein bisschen kompliziert, die Einbindung in eine Webserver-Anwendung zu machen, weil man da auf einen HTTP-Header zugreifen muss. Ist nicht, also im Grunde fast jeder Webentwickler würde sagen, das ist trivial, aber es ist, entspricht halt nicht so einer normalen Webanwendungs-Datenbeschaffungsarchitektur, sage ich mal. Dann gibt es noch die Möglichkeit, den Browser selber, also was man über den Browser an sich in Erfahrung bringen kann, als Identifizierungsmerkmal zu nutzen. Das ist bis vor relativ kurzer Zeit eigentlich oftmals so als, naja, ist ja ganz nette Idee, aber wie praktikabel ist das überhaupt? Weil wenn ihr sagt, okay, ich habe halt einen Internet Explorer, einen Firefox, was sind da für Eigenschaften, die mich eindeutig wieder identifizierbar machen? Also Sachen wie, was für eine Version hat mein Browser, was für Plugins habe ich installiert, wie groß ist die Fenstergröße? Dinge sind das, die man da letztendlich abfragen kann. Und die Gesamtkomposition dieser Eigenschaften hat sich jetzt herausgestellt, dass sie halt eben nach der EFF-Studie 84% aller Besucher der Webseite eindeutig identifizierbar macht. Ja, bitte? Hat das jeder verstanden? Also das wichtigste Kriterium war die Liste der Schriftarten, die installiert ist. Warum das? Weil das zum einen auch variiert dadurch, ob ich zum Beispiel Microsoft Office installiert habe, welche Version ich installiert habe, dann sind andere Fonts installiert und darüber kann man dann halt eben wieder eine Differenzierung machen. Also es ist halt einfach eine Komponente, die eine gewisse Varianz über halt Installationen hat. Der IE überträgt das nicht. Also die Liste der installierten Fonts lässt sich ja per JavaScript abfragen. Und das funktioniert beim IE nicht? Okay, na gut. Als nächsten Punkt CSS History. Wem sagt das etwas, CSS History? Okay. CSS ist erstmal ein Teil der HTML-Definition und ist quasi diese Designkomponente von dem ganzen HTML-Gestrüpp, worüber sich dann halt eben sagen lässt, okay, ich will um meine Tabelle irgendwie einen schönen runden Rahmen haben, etc. Ist also eigentlich ein Layout-Framework. Dieser Layout-Framework bietet die Möglichkeit, zwischen schon mal besuchten URLs und nicht besuchten URLs zu unterscheiden, um die farblich anders darzustellen. Das kennt jeder wahrscheinlich von irgendwie Heise-Ticker oder so, wo man die Einträge, die man schon mal gelesen hat, die sind dann halt farblich etwas anders markiert. Und diese andere Markierung, also diese farbliche Darstellung, kann abgefragt werden. Zum einen kann man über JavaScript eben wie da beschrieben diesen Wert abfragen und kann man natürlich feststellen, war schon mal ein Benutzer auf google.de, war der schon mal auf cnn.com, wie auch immer. Und darüber lässt sich zwar noch kein Benutzertracking machen, aber es lässt sich halt feststellen, okay, wo war denn dieser Besucher überhaupt schon mal? Da gibt es eine Demo-Seite für, Das ist also dieser CSS History Hack, nennt sich das, weil die History eben die Browser-Historie befragt wird, wo war der oder war dieser Benutzer schon mal auf dieser Seite. Und die Logik, die hier abläuft, ist so, dass halt auf dieser Webseite ein JavaScript enthalten ist, was diese ganzen aufgeführten Webseiten als Links testet auf die Farbe. Das heißt also, ist die Farbe jetzt hier rot oder blau? Wobei das ist nicht ganz richtig, das ist nicht richtig refreshed, dieser Wert, weil eigentlich müsste. Okay. macht er das? Nee. Weil eigentlich hätte der erste Eintrag der zweiten Spalte bei Not Visited nicht rot sein dürfen. Weil rot war ja die Markierung für schon mal besucht und hätte eigentlich bei Visited mit aufgeführt werden müssen. Ich gucke mal, ob ich hier direkt ins Netz komme. So, ja, jetzt ist es auch richtig. Und dieses JavaScript läuft halt eben eine vorgegebene Liste durch und prüft halt einfach für jeden Eintrag, ist die Farbe rot, ist die Farbe blau und sortiert dann halt diese Einträge eben entsprechend bei Visited oder bei Not Visited. Das funktioniert eben nur mit JavaScript, also nur wenn JavaScript aktiviert ist. Wenn ein Benutzer seinen Browser so konfiguriert, dass der JavaScript halt eben deaktiviert ist, dann würde dieser Mechanismus nicht funktionieren. Das hat man damals eben auch als, sage ich mal, so ein Stück weit Einschränkung gesehen und deshalb gab es dann eine Weiterentwicklung, die das Ganze ohne JavaScript laufen lässt. Und zwar spielt hier der Server eine wichtige Rolle mit und der Server trifft quasi die Entscheidung, ob eine URL schon mal besucht wurde oder nicht. Und zwar funktioniert das über ein anderes Attribut von dem CSS. Man kann nämlich für URLs nicht nur die Farbe ändern, mit der der Link dargestellt werden soll, sondern man kann auch sagen, dass ein bestimmtes Hintergrundbild verwendet werden soll bei schon mal besuchten oder nicht besuchten Seiten. Und wenn jetzt mein Browser diese Liste darstellt, dann sagt der Browser, okay, Google.com habe ich schon mal besucht. Im CSS steht für besucht, soll ich ein Hintergrundbild laden und das passiert dann hier auch. Das heißt, hier ist kein JavaScript involviert, sondern einfach nur die HTML-Rendering-Engine, die halt eben anhand des CSS, der CSS-Vorgaben für diese Webseite, bei den URLs, die schon mal besucht worden sind, ein GIF im Hintergrund lädt. Das ist dieses Visited. Und darüber lässt sich halt serverseitig feststellen, ob ein Benutzer schon mal auf der URL war, weil entsprechend für diese URLs, wo der Benutzer schon mal drauf war, wurden diese Hintergrundbilder geladen. Das kann man natürlich serverseitig dann korrelieren, um auch wieder festzustellen, war dieser Benutzer schon mal wo auch immer. So, das ist also ohne JavaScript, das ist dieser Teil. Von der Implementierung her ist es so, dass ich dann jede einzelne URL in ein einzelnes HTML-Tag setze, so ein Div-Tag, und für jedes Unterschied oder für jeden Link halt einen anderen Tag-Identifier verwende. Ich habe jetzt hier mal Rotten genommen, also div.rotten, und in dem Fall würde halt eben von dem Webserver rotten.com JPEG runterladen und darüber wüsste der Webserver, dass halt eben der Benutzer schon mal auf rotten.com wäre. So, das ist der erste Teil zur CSS-History. Das ist das, was bis jetzt, sag ich mal, so allgemein bekannt ist, akzeptiert ist. Jetzt lässt sich dieser Ansatz natürlich erstmal noch nicht zum Benutzer-Tracking, zur Benutzeridentifizierung wieder verwenden. Es sei denn, man kann natürlich über diese Liste an URLs, die ja so ein Besucher schon mal besucht hat, eindeutig feststellen, okay, in dieser Konstellation war das genau dieser Benutzer und in dieser Konstellation war das ein anderer Benutzer. Aber das ist natürlich auch eine recht fragile Sache, weil die Seiten, die ein Besucher oder halt ein Webserver besucht, die ändern sich ja auch. Da kommen ja Elemente dazu. Also ist das nicht wirklich geeignet, um Benutzer damit zu identifizieren. Der eigentliche Aufhänger für diesen Vortrag ist dann der zweite Teil. Ich habe nämlich eine Anwendung, eine Proof of Concept Anwendung gebaut, die dieses generelle Verfahren CSS History verwendet, um einen Benutzer eindeutig identifizierbar zu machen. Das heißt, statt zu prüfen, war der Benutzer schon mal auf google.com, war der schon mal auf yahoo.com, verwende ich diesen Mechanismus, um eine Benutzer-ID aufzuschlüsseln. Ich habe einen Proof of Concept gemacht, der hier dargestellt ist. Und das Ganze funktioniert so, dass eine Benutzer-ID hier aus 24 Bit besteht, also Bit 0 bis 24. Und man sieht, hier sind erstmal alle blau, das heißt, noch keine Bits, also noch keine URLs wurden besucht. Und man sieht unten in der URL, dass hier ein Link auf Bit 0 quasi ist. Und wenn ich dann halt auf die anderen gehe, dann wird es halt entsprechend Bit 1, 2, 3 etc. Und wenn ich dann hier einen Namen eingebe, dann würde Folgendes passieren: Der Server würde in der Datenbank nachschauen, was ist die nächste freie Benutzer-ID. 4711 nehme ich mal wieder als Beispiel. Würde in der Datenbank eben vermerken, dass der Benutzer mit der ID 4711 der Benutzer JP ist, also der Name JP. Und er rechnet dann, welche dieser URLs der Besucher besuchen müsste, damit halt eben die Gesamtsumme der Bits 4711 ergibt. Und genau diese URLs werden dann in der Antwortseite, die dann ausgeliefert wird, als Images eingebunden, sodass halt der Benutzer, wenn er die Antwortseite sieht, über die automatische Rendering-Funktion eben genau diese entsprechenden Bit, also Aufrufe, die halt die entsprechenden Bits kodieren, aufrufen würde. Es tut mir leid, ich kann das nicht demonstrieren, weil mein MySQL-Server auf dem System abgestürzt ist und ich dummerweise den SSH-Key nicht dabei habe. Das kann ich auch einfach mal kurz zeigen. Webserver, CSS. Da. Also müsste es jetzt erstmal bei der theoretischen Erklärung bleiben. Ups, das war falsch. Der. Das heißt, wenn ich hier diese Registrierung durchgeführt habe, habe ich hinterher eben eine für meinen Benutzer eindeutige Konstellation von URLs, die ich schon mal besucht habe. Dann würden halt entsprechend auch hier die entsprechenden Einträge farblich anders markiert werden. Im Moment kann ich leider dann nur die Dokumentation zeigen. Da wird ein bisschen dargestellt, wie das funktioniert. Also hier mit example.com, User-ID, Bit 0 etc. Und wenn ich dann hier 4711 zusammenrechnen würde, dann wären das halt sozusagen die URLs, die einem Besucher schon mal oder die einem Besucher sozusagen zugewiesen würde. Und in der Summe, wie gesagt, ist er dann eindeutig identifizierbar. Von der Implementierung her habe ich ein Neko-Modul, also Neko ist eine Programmiersprache, die es als Runtime-Modul für den Apache Webserver gibt. Das habe ich verwendet, einfach um auch mal die Sprache kennenzulernen. Und im Gesamtkontext sind da vier Dateien. Das ist diese index.n, das ist die Seite, die Hauptseite, die wir eben gesehen haben. CSS.n, Bit.n und Dummy.n. Das sind halt einfach die Seiten, die notwendig sind, um sozusagen dieses Gesamtverhalten zu implementieren. So. Jetzt ist die Frage, wie kann man sich dagegen schützen? Im Firefox 3.5 ist es so, dass man eine Konfigurationseinstellung aktivieren kann. Das ist hier dieses Visited Links Enabled False. Das heißt, der Browser unterscheidet dann tatsächlich nicht mehr zwischen schon mal besuchten und nicht besuchten URLs. Man verliert also diese Funktionalität in Gänze, hat aber eben damit, sag ich mal, diese Gefahr der Wiederidentifizierung über so einen Mechanismus nicht mehr. In 3.6, das ist der Browser, der Firefox, den ich tatsächlich hier auf dem Laptop installiert habe, ist es so, dass die ein paar Änderungen im Page-Rendering gemacht haben. Also wie läuft das sozusagen zeitlich ab, dass die Seite dargestellt wird, aufgebaut wird, und die Funkt also dieser neue End also diese Änderung ist halt nicht kompatibel zu meiner Implementierung. Das ist aber ganz deutlich nur implementationsspezifisch. Also das grundlegende Problem besteht mit 3.6 weiterhin. Die Mozilla Foundation hat aber vor, ich glaube, 2 oder 3 Monaten angekündigt, dass sie das Problem an sich mit der nächsten Generation Firefox, also 4.0, grundlegend überarbeiten werden, dass halt eben diese Problematik nicht mehr besteht. Ich glaube, da irgendwo auch gelesen zu haben, dass Microsoft für den Internet Explorer was Ähnliches angekündigt hat für IE 9. Aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Genau. Obskure Verfahren. Also ich würde jetzt dieses CSS User ID Tracking auch schon zu obskur zählen, aber das ist jetzt mal eine andere Geschichte. Zertifikate kennt wahrscheinlich jeder aus dem Webserver-Umfeld im Sinne von, ich melde mich beim Online-Banking an und der Webserver ist dann halt, die Verbindung ist verschlüsselt und dafür benutzt der Server halt ein Zertifikat und so ein Zertifikat kann man genauso gut auch vom Client aus verwenden. Und es gibt die Möglichkeit, dass der Server einem Client so ein Zertifikat bereitstellt, was dann der Client installiert oder dem Benutzer die Fragestellung stellt, möchtest du dieses Zertifikat installieren und nutzen, ja oder nein? Und dieses Zertifikat kann natürlich auch, sage ich mal, als so eine Art Cookie verwendet werden, wo dann einfach eine Benutzer-ID, sage ich mal, enthalten ist. Das ist aber eigentlich nicht praktikabel, weil halt eben der Benutzer bei den modernen Versionen der Browser halt eben dann explizit sagen muss, ja, ich will installieren etc. Ist also Benutzerinteraktivität gefordert. HTTP Redirect ist eine Serverantwort, die besagt, dass halt eine bestimmte Ressource sich auf dem Server nicht mehr an der alten Stelle befindet, sondern in einer komplett anderen. Und es gibt einen Browser, mit dem man durch diesen Mechanismus einen Benutzer tracken könnte. Das ist nämlich Google Chrome. Mit dem verhält es sich nämlich so, wenn der von dem Server diese Antwort gibt, bekommt, dass er diese Antwort wert permanent sich merkt. Das heißt, wenn ich also auf evil.com/user-ID gehe und der Server leitet mich weiter auf User-ID 4711, dann merkt sich Chrome diesen Wert und das nächste Mal, wenn der Browser eigentlich eine Ressource von evil.com/user-ID haben will, ruft er direkt User-ID 4711 aus und ist damit wiederum als Benutzer identifizierbar. Eine andere Möglichkeit wäre, ähnlich wie bei dem E-Tag, den Gültigkeits- oder Validitätspunkt einer Ressource zu verwenden, um einen Benutzer zu identifizieren. Wenn ich also eine Ressource vom Server kriege und der Server sagt, diese Ressource wurde erstellt heute Mittag, dann ist im Rahmen des Caching-Verfahrens so, dass der Browser beim nächsten Besuch halt sagt, okay, ich habe diese Ressource, die wurde heute Mittag erstellt, ist sie noch gültig, wenn halt eben nicht dieses E-Tag-Verfahren angewendet wird. Und über diesen Zeitpunkt kann man natürlich auch einen gewissen Rahmen, könnte man Benutzer identifizieren, indem nämlich für eine Ressource immer eindeutige Zeitstempel verwendet werden. Dadurch, dass dieses Feld aber auf Sekundenebene beschränkt ist, hat man natürlich nur also einen beschränkten Namensraum. Ist also auch, sage ich mal, nicht wirklich praktikabel, könnte aber verwendet werden. Im Grunde war es das schon an so Themen, die ich präsentieren wollte. Was uns noch bevorsteht, jetzt mal nicht technologisch gesehen, sondern wie würden diese oder wie auch immer geartete Verfahren angewendet werden können. Ich weiß von einigen Kooperationsversuchen, wo Webseitenbetreiber sich mit Werbeanbietern zusammenpaaren. Das heißt, wenn ich mich um einfach mal ein Beispiel zu nennen, auf eBay anmelde und eBay hat ein also ein Agreement mit so einem Werbebetreiber, dann wird geplant halt im Backend die Login-Daten mit den sozusagen ja, Cookie des Werbeanbieters zu synchronisieren. Das heißt, der Werbeanbieter wird dann wissen, okay, dieser Benutzer, der bis jetzt für mich zwar trackbar war, wiedererkennbar war, aber von dem ich nichts über dessen natürliche Identität weiß, wird damit halt eben eine Kopplung geschaffen, um halt eben auch die Identität des Benutzers zu bekommen. Ich denke mal, das wird so noch ein Jahr dauern oder so, bis das eben dann von den großen Anbietern praktiziert wird. Gerade im Umfeld von Smartphones sind natürlich auch noch eine Menge neuer Entwicklungen entstanden, gerade halt eben Location-Based Services, und das ist natürlich grundsätzlich auch irgendwo eine Möglichkeit, Benutzeridentitäten zu tracken. Also wenn ich einfach weiß, es gibt einen Benutzer, der ruft halt eine bestimmte Webseite von zwei verschiedenen Standpunkten aus auf jeden Tag, dann lässt sich da relativ wahrscheinlich mit dieser Benutzer wieder identifizieren. Das ist aber nichts, was auf einem normalen Browser, auf dem Desktop irgendwo irgendwie ja, ausgenutzt werden könnte, sondern das sind halt Dinge, da gibt es halt auf verschiedenen Smartphone-Plattformen Schnittstellen, die halt eben tatsächlich für sowas benutzt werden können. Ist also eher ein Thema aus dem mobilen Geräteumfeld. Ja, und letztendlich sehe ich auch noch, dass irgendwann es dazu kommen wird, dass man die verschiedenen Browser-Identitäten, die man hat, also einmal eben auf dem Mobilphone, auf dem Laptop, auf dem PC, auf der Arbeit etc., dass das irgendwann mal zusammengeführt werden wird, ohne dass ich da jetzt konkret mir vorstellen könnte, wie was also erfolgen könnte. Aber das denke ich, das wäre natürlich auch nochmal gerade für eben den typischen Fall Werbeanbieter letztendlich auch eine ganz gute Möglichkeit, auf Benutzer noch konkreter einzugehen. Das ist ja letztendlich das, was gerade Werbeanbieter machen wollen. Was kann man dagegen machen? Schon jetzt kann man grundsätzlich bei den neuen Browsern Privatmodus verwenden. Das heißt, nachdem oder ich starte den Browser, sage ich möchte halt einen Privatmodus wechseln. Kann ich mal beim Firefox. Da kann man hier Extras, ups, und dann Privatmodus starten. Dann erstellt er quasi ein, dann vergisst er alle Daten, die er schon mal gesehen hatte, der Browser, für die Zeit, wo man im Privatmodus ist. Das heißt, alles, was ich an Cookies, alles, was ich an besuchten Webseiten etc. habe, wird dann in dem Moment einfach ignoriert und man hat quasi eine komplett neue Umgebung, wo keinerlei Daten enthalten sind. Wird auch gerne Porno-Modus genannt. So. Also die Problematik damit ist natürlich, ich müsste eigentlich immer in den Privatmodus wechseln, etwas durchführen, den Privatmodus verlassen und bei der nächsten sozusagen Aktion, die ich machen möchte, die halt eben keinerlei Datensammlung quasi oder auf Daten zugreifen darf, müsste ich halt quasi wieder noch einen neuen Privatmodus starten. Also immer rein, raus. Das ist natürlich nicht ganz so benutzerfreundlich. Grundsätzlich kann man aber auch über Plugins, wie zum Beispiel Better Privacy für den Firefox, sich eine Browsererweiterung holen, die viele dieser Dinge im Hintergrund automatisch macht. Nämlich zum Beispiel völlig automatisch diese Flash-Cookies löschen, völlig automatisch die Web-Storage-Dateien löschen etc. Ist also für einen normalen Anwender eigentlich aus meiner Sicht die beste Lösung, um halt einen Grundschutz dauerhaft gewährleisten zu können, was halt eben tatsächlich Browser und Daten oder Tracking relevante Daten angeht. Ja, und zum Schluss natürlich manuell kann man das auch machen, indem man halt einfach durch die Einstellungen durchgeht und dann die Daten löscht. Das sind nochmal die URLs. Also die ersten beiden hatte ich ja vorhin gezeigt. Das hier ist die Pressemitteilung von diesem Feldversuch. Und darunter ist nochmal ein anderer Feldversuch, der halt quasi ja, dieselbe Zielsetzung hatte, nämlich halt eben versuchen, einfach Webbenutzer wiederzuerkennen. Genau. Und einfach für den, die es interessiert, habe einen Blog und ich habe auch einen Twitter-Account, aber da ist, glaube ich, jetzt seit einem Jahr nichts mehr gezwitschert worden. Von daher auch eher einfach nur zur Dokumentation. Das wäre es von meiner Seite aus. Wie sieht es mit Fragen aus? Bitte. Kann ich machen? Also die Frage ist nach. Bitte? Du hast was? Ach so. Ich meine, dass der auf der Liste mit der URLs, Sekunde, dass der hier, Blödsinn. Dass der auf der EFF-Seite verlinkt wäre. Ist da. Sieht nicht gut aus. DK3. AVP. Genau. So, wenn ich jetzt hier drauf drücke, wird halt eben evaluiert, inwieweit das, was mein Browser an Attributen hat, mich speziell, also in dieser Umgebung identifizierbar macht. Eben die Frage, gehöre ich zu diesen 84%, die in dieser Studie quasi wieder identifizierbar waren oder nicht? Und vermute mal, dass ich eigentlich wieder identifizierbar sein sollte, weil ich verschiedenste Plugins installiert habe, die wohl eher selten sind. Also, ja, also die Frage ist, er hat beobachtet, dass halt in seinem Browser von JavaScript halt oftmals Google Analytics vorhanden ist, also Skripte von Google Analytics. Und die Frage ist jetzt, was macht Google Analytics? Ist das richtig? Google Analytics macht genau dieses Benutzertracking. Es ist halt einfach ein Modul, was von Google bereitgestellt wird. Damit kann man als Webseitenbetreiber messen, zum einen, wie viele Besucher hat meine Webseite, was haben die geklickt, vielleicht auch die Reihenfolge, also gehen die meisten Leute erstmal auf Produkte und dann auf XY oder gehen die direkt auf Kontakt oder wie auch immer. Und ein Punkt dabei ist, dass dieses Google Analytics halt eben auch selber wieder einen Cookie setzt und dieser Cookie natürlich, wenn ich die Seite wieder besuche, mich wieder identifizierbar macht, also als technische Identität und damit halt eben auch der Webseitenbetreiber analysieren kann, wie viele Benutzer kommen denn überhaupt wieder. Bin ich quasi einmal, die Benutzer sehen vielleicht irgendwo eine Werbung, gehen da einmal drauf, gucken sich an und dann kommen die nie wieder. Oder ist halt vielleicht tatsächlich die Return Rate so hoch, dass ich wirklich irgendwo, sage ich mal, eine potenzielle Kundenbindung habe. Also wenn man in dem NoScript-Plugin sagt, Google Analytics soll gesperrt werden, dann hat das zur Folge, dass das JavaScript, was von Google Analytics ausgeliefert wird, nicht mehr ausgewertet wird, also nicht mehr ausgeführt wird. Ich würde vermuten, dass das dann tatsächlich ausreicht, um nicht mehr trackbar zu sein. Wobei, das ist nicht ganz richtig, weil wenn man einmal die Seite ja schon hat, dann hat man ja auch noch immer in den Cookie von denen. Das heißt, man würde zumindest. Ach so, okay. Also wenn du die nicht annimmst, dann ist das natürlich jetzt erstmal rein über so einen Mechanismus nicht wieder direkt, also nicht trackbar. Ja. Ich glaube, das wird jetzt hier nichts mehr. Da hinten ist noch eine Frage. Das hängt vom Browser ab. Also grundsätzlich gibt es Plugins, die das machen. Das nennt sich User Agent. Also User Agent ist sozusagen der technische Name für so einen Browser. Und jeder Browser hat halt seine Erkennung, seine User Agent Kennung. Also nämlich zum Beispiel Firefox 3.6 mit der Gecko Rendering Engine auf Ubuntu. Und es gibt Plugins, die das dann halt einfach verhindern, dass diese Daten übertragen werden. Es gibt aber auch einige Browser, da lässt sich das manuell konfigurieren. Also beim Firefox gab es zumindest früher mal die Möglichkeit, irgendwo in den Einstellungen zu sagen, ich möchte meinen User String ändern. Das kann sein, dass das heutzutage nicht mehr über die normale menügesteuerte Einstellung möglich ist. Also quasi hier drüber. Alternativ bietet der Firefox eine Möglichkeit, Konfigurationen über einen Aufruf in der URL-Zeile zu starten, about:config. Kriegt man einen wunderschönen Hinweis, dass man da ganz viel kaputt machen kann, also vorsichtig sein muss. Und dann vermute ich mal, dass es hier, wenn man einen Filter macht nach User Agent, suchen wir mal nach Agent. Firefox da unten. General User Agent extra Firefox. Also das heißt, diese Werte könnte ich modifizieren und dann halt zum Beispiel meinen Firefox als Internet Explorer oder wie auch immer ausgeben zu lassen. Ja. Ist die Frage damit beantwortet? Ja, okay. Die arbeitsplatzspezifische. Das habe ich noch nicht verstanden. Also, oder ich weiß davon nicht. Also, an der Such-URL. Google.de? Dieses? Okay. Das weiß ich nicht, wo diese URL herkommt. Oder über welchen Mechanismus diese Komponente quasi. Das auf was für ein Betriebssystem? Unix? Windows? Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass wenn ich Firefox deinstalliere, nicht die Daten gelöscht werden. Die bleiben in meinem Profil und damit ist sozusagen einmal die Applikation weg und dann ist sie wieder da, aber die eigentlichen Daten sind dann weiterhin vorhanden. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Wert ist, der vielleicht aus einem Cookie kommt oder. Nee, die Cookies, die sind ja im User-Verzeichnis. Also nur weil ich einen Browser deinstalliere, werden die benutzerspezifischen Daten nicht unbedingt gelöscht. Okay. Kenne ich bisher noch nicht. Bitte.
Weiß jetzt nicht genau, unter welchen Umständen Google übertragen wird, aber damit es jeder
Ja. Hat das jeder verstanden oder soll ich das wiederholen? Soll ich wiederholen? Die Anmerkung war, dass der Google Chrome tatsächlich auch bei der Installation eine eindeutige ID generiert, die dann möglicherweise eben auch an Google mit übertragen wird oder in sonstigen Requests enthalten sein kann. Was denn? Nee, ich glaube, das ist was anderes. Also ich glaube, das, was du meinst, ist, in der alten Google-Version war es so, dass man ein Google-Konto eröffnen musste. Nee, oder war das Google? Nee, oder war das? Ich glaube, das war Chrome OS mit der ID, nicht beim Chrome-Browser. Ja? Okay. Wie gesagt, also mir ist das noch nie aufgefallen. Von daher kann ich da jetzt erstmal nichts zu sagen. Sonst noch Fragen? Dann vielen Dank. Die Folien werde ich denke, morgen auf die Webseite hochladen.